Die Welt und wir
ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
Ja, ihr Lieben, wir sind jetzt heute live aus den Alpen.
Hatten ein paar technische Probleme. Wir hoffen, dass der Sound stimmt. Wir haben improvisiert und freuen uns, mit euch heute über Eltern zu sprechen.
So ist es.
Genau, und zwar geht es heute erst einmal mit der ersten Folge in Richtung der Betrachtung von Familie. Also wir sprechen heute über Eltern und Elternschaft, was Elternschaft bedeutet. Und werden in den nächsten Folgen über Kinder sprechen, über Erziehung. Und dann geht das immer schön weiter in viele, viele interessante Bereiche noch. Also die Themen gehen uns nicht aus.
Genau, ich glaube, irgendwie Bildung wollten wir noch machen.
Genau, wir sprechen auch über transgenerationales Trauma. Wir sprechen über Trauma an und für sich. Also es wird spannend und es gibt halt eben vor allem jetzt so die nächsten Wochen nochmal stärker und eine tiefere Auseinandersetzung mit den menschlichen Beweggründen. Es sei denn, wir werden gekreuzt durch
menschlichen Beweggründen,
ja.
Für was?
Entwicklung, Motivation, die Sinnfrage natürlich,
ja,
die seichten Dinge. Genau, weil wir darüber sprechen. Was ist denn der Bewusstseinswandel, wenn der jetzt nicht in irgendeiner Form hoffentlich sinnvoll ist oder der Sinn, der angestrebt wird, dann weiß ich auch nicht. Also über Elternschaft. Wir haben so ein paar Bullet Points mitgebracht für die, die für sich jetzt mal überprüfen wollen, ist das jetzt die Folge, der ich wirklich folgen möchte? Aber ja, denn wir sprechen mit euch über unsere Eltern, also eure Eltern und über die Eltern eurer Eltern, also eure Großeltern. Wir sprechen mit euch über die verschiedenen Modelle von Elternschaft, die wir nämlich haben.
Genau, da gibt es so
Vater, Mutter.
Ja, man kann ja Stieffamilien oder Adoptivfamilien, Pflegefamilien,
Regenbogeneltern, Patchwork-Konstellationen,
ne, genau.
Soziale Eltern, also ne, Menschen, die soziale Funktionen übernehmen, die aus dem Segment von Elternschaft kommen, also die elterlich wären. Welche Einflüsse unsere Eltern auf unser Leben haben und auch auf unsere Elternschaft. Und wir sprechen, und das ist nämlich mein Lieblingsthema, auf das freue ich mich sehr, sprechen heute mit euch über, vor allem, also ich, das ist mir ein Herzensanliegen, wie wir selbst Eltern für uns sein können. Und in dem Zuge geht es dann um Co-Abhängigkeit und Reparenting. Tja, was das ist, erzähle ich euch später.
Genau, so machen wir das. Bitte.
Das ist mein Part, bitte.
Ja, Entschuldigung. Ja.
Ja?
Wenn das wieder herkam, wo wir doch hier eigentlich sprachlich auch ganz woanders.
Richtig.
Viel zu bergig für sowas.
Ja, und da sieht man natürlich auch viele Eltern. Haben wir heute auch gesehen.
Ja.
Erleben immer wieder viele Eltern. Und uns als Eltern natürlich auch im Urlaub.
Ja.
Möchtest du anfangen?
Ach ja, ich meine, so ein bisschen, was kann ich natürlich sagen? Ich habe mich so ein bisschen umgeguckt, umgehört. Und was ich so ganz spannend finde, ist, wenn man jetzt das Ganze mal anthropologisch betrachtet, also sozusagen herkunftsmäßig betrachtet, Elternschaft, dann ist das ganz spannend insofern, als dass es gibt so einen lustigen Trend in den westlichen Nationen. Ja, es gibt so einen lustigen Trend zu einer Förderung von frühestmöglicher Unabhängigkeit des Kindes. Also wir wollen die haben, wir haben die auch viel. Ich meine, ich habe ja lange auch im Prenzlberg in Berlin gewohnt. Das ist einer, der war langjährig, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber langjährig absoluter Trendsetter, einer der, oder ich glaube, der geburtenreichste Bezirk Europas tatsächlich. So, wenn man jetzt nur das... ist ja auch so, wenn man da so durchrennt, dann ist so ein schwedischer textiler Kinderausstatter nach dem nächsten mit. Und dann kommt das Mach-Mit-Museum, was ich ganz toll finde. Und dann kommt das Kinderpuppentheater. Es ist eigentlich so ein riesen Unterhaltungsbezirk für Kinder. Mhm. Und so ein bisschen finde ich jetzt aber dieser Trend, das ist ganz spannend, weil eigentlich wir wollen die, es gibt so einerseits die Idee, die Kinder besonders früh unabhängig zu machen, damit sie stark sind, dieser Welt zu begegnen, die ja große Herausforderungen mit sich bringt. Und andererseits aber ist es auch so ein bisschen, dass wir sagen, naja, wir wollen ja auch unser Leben leben ich finde, es gibt so eine minimale Tendenz dann, die auch loswerden zu wollen irgendwie. Und aber andererseits auch wieder überhaupt gar nicht. Und auch alle Ratgeber gelesen zu haben und es so gut wie möglich zu machen und so. Auf jeden Fall ist tatsächlich, was sich abzeichnet, ist in den westlichen Industrienationen, dass dieser Wunsch und die Ausrichtung darauf, dass das Kind so früh wie möglich, so unabhängig wie möglich wird, der ist sehr eindeutig. Wohingegen dann eher so in, gerade wenn man jetzt so im asiatischen Raum guckt, da geht es dann halt immer mehr um den Zusammenhalt der Familie. Ja? Und dass es halt mehr um eine soziale Integration geht und dass es da, also gerade weil es oft auch immer noch familiäre Strukturen gibt, die sehr eng auf kleinstem Raum zusammenleben, dass man halt als eine Gruppe funktionieren muss und dass man sozusagen die Integration in die Gruppe stärker oder anstrebt, ja, wohingegen bei uns die Gruppe ja gar nicht mehr so wichtig ist. Wir sind halt alle so hyper, gerade in westlichen Nationen sind wir halt so hyper individualistisch. Ich finde sogar teilweise ein bisschen allein sind wir. Ne?
Das ist ganz interessant, weil wenn wir jetzt überlegen, ne, wir sprechen ganz viel immer wieder davon, das Kind muss möglichst schnell alleine schlafen und auch alleine sich lernen zu regulieren. Ne? Und wenn wir dann sagen, in anderen kulturellen Kreisen ist es viel, viel wichtiger, dass das Kind vor allem in der Gruppe funktioniert. Wir sind ja mal so gecrashed, als wir mit unseren Kindern Urlaub gemacht haben, also weiß ich auch nicht, im August in Norditalien, also wo unfassbar viele italienische Großfamilien mit uns halt dann eben dieses Hotel geteilt haben. Wir waren gleich die einzigen, die andere Schlafzeiten hatten. Und auch wir waren fix und fertig von diesen Kids, die dann noch um 12 Uhr nachts auf dem Flur halt so Halligalli gemacht haben. Aber auch da halt eben
beziehungsweise so ab 12 dann komplett kollabiert sind.
Das war dann halt so Madness, ne? Dann auch Zucker-Overload, dann gab es halt natürlich noch Kinderanimationen um 22 Uhr, so die letzten Songs, die gingen dann so bis 23.30 Uhr, wo ich schon gemerkt habe, so, oh, ich bin völlig overworked, ich muss schlafen. Und unsere Kinder haben halt tatsächlich gesagt, wir möchten schlafen. Also halt eben auch zu sehen, ne? wir haben halt ein andere, dann auch kulturell, ne, im sozialen Gefüge, ein anderes Verständnis von, was sind denn die Prioritäten. Und was wiederum auch interessant ist, auch psychologisch ist es sehr interessant, also wenn man jetzt nochmal vergleicht, westliche Industrienationen gehen viel, viel stärker davon weg, sich um die Großeltern halt eben zu kümmern, die weniger auch in den familiären Alltag zu integrieren und halt dann eben auch die Kinder früher Richtung Selbstregulation, Selbstständigkeit zu erziehen. Und das finde ich halt wiederum super interessant, weil wir eine Gesellschaft sind, die halt sehr, sehr stark auf die ökonomische Kraft, ne, das ist ja auch immer wieder ein Thema, ne, gesetzt hat oder setzt, wo es ganz viel darum geht, immer wieder Gewinn maximieren zu arbeiten und der Wert eines Menschen ganz stark mit seinem Potenzial halt eben Geld auch zu generieren oder Werte zu generieren zusammenhängt und das am besten halt in einem Konkurrenzdenken, im Wettbewerb, ne, mit dem anderen.
Da komme ich wieder auf den Prenzlauer Berg übrigens. Da war eine der häufigsten Stellenausschreibungen in Kitas war für Mandarinunterricht.
Oh, come on.
Wir reden jetzt übrigens nicht über Mandarinen. Ne? Also ich rede schon über chinesische Sprache. Also die sollten bitte ganz früh schon über das kleine Ni Hao sollten hinwegkommen, um direkt mit dem chinesischen Bruder in Kontakt treten zu können.
Ni Hao Ma. Genau.
Ni Hao Ma?
Ni Hao Ma.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist halt, also ich finde das interessant, wenn wir uns das halt eben nochmal so ansehen. Ich glaube, und ich habe gerade noch über diese Startbedingungen, ne, und Lernziel und Leistungsziel, das wird uns bei dem Thema Bildung nochmal ganz, ganz stark begegnen, dass wir einfach im Sinne des Wettbewerbes unbedingt darauf achten wollen, ne, dass es dann halt eben recht schnell und früh zur Leistung geht.
Ja, und ja. Das über eine, was man vielleicht als eine Selbstständigkeitserziehung bezeichnen kann, ne?
Ja, es ist eigentlich ganz interessant, weil was brauchen denn eigentlich, wenn wir so über Eltern sprechen, sprechen wir ja auch nochmal in einer Extra-Folge explizit über Kinder. Aber wenn wir uns halt eben anschauen, es ist etwas, was wir uns über Generationen immer wieder auch weitergeben. Du machst da jetzt nochmal ein bisschen mehr, glaube ich, nochmal eine Ausführung. Was brauchen wir denn, um selbstständige, selbstdenkende, resiliente, beziehungsfähige Erwachsene zu werden? Was brauchen wir da? Also ist es tatsächlich relativ schnell die Erfahrung, dass wir vor allem uns nur auf uns selbst verlassen können als soziale Wesen. Ne? Das ist halt in unserer Natur absolut widrig. Ne? Das ist halt nicht das Prinzip des Homo sapiens. Und da können wir halt eben sagen, dass, wenn man evolutionsbiologisch nachdenkt, die Verhaltensweisen auf einer gesunden Basis können dann halt hier eher eine Selbstständigkeit verhindern. Ne? Also vor allem, da bin ich nochmal bei der Krise, ne? Wenn wir auch dann bei Eltern nochmal ankommen, wo es auch dann nochmal um Erziehung geht, weil das werden wir streifen beim Thema Bildung. Ein Kind, das gelernt hat, dass es sich nicht verlassen kann darauf, dass jemand auf seine Bedürfnisse oder auf seine Wünsche oder auch seine Grenzen eingeht, wird halt eben bei der nächsten Herausforderung oder der nächsten Krise, die durch das Außen bedingt ist, das können wir ja nicht uns immer aussuchen, halt eben kollabieren. Also im Selbst brauchen wir halt eben ein Kind, das im besten Fall hoffentlich in der Begleitung durch erwachsene Personen, also Eltern, welcher Form auch immer, unterstützt. Ne? Also wir sind halt ein extrem langsam entwickeltes Säugetier. Wenn wir uns mal angucken, wie ein Affe auf die Welt kommt, ne? Und welche Fähigkeiten der halt eben schon mitbringt, und der ist uns ja genetisch sehr, sehr nah, ne? Oder ein Fohlen oder ein
Pferd, das mal kurz rumstolpert und dann
kommt aus dem Bauch,
ein paar Stunden später kann es schon.
Also sich das klar zu machen, wie lange wir brauchen aufgrund unseres Gehirns, ne? Das ist halt noch Loading quasi, was da läuft, aber das kann nicht in dem Sinne sein, wie wir das halt eben jetzt erstmal so anstreben. Das ist jetzt so ein kleiner Audio, jetzt bin ich da aber so reingegrätscht.
Ja, mach ja nichts, das ist überhaupt nicht schlimm. Macht ja Sinn an der Stelle. Also ganz grundsätzlich können wir also sagen, es gibt diesen Trend zu so einem, oder so ein Wunsch nach Selbstständigkeit des Kindes. Ja. Und da geht es dann auch ganz, ganz doll drum, Eltern sollen unbedingt gar nicht. Also als ich aufgewachsen bin, war ja das Zufüttern zum Beispiel der totale Trend. Da hieß es dann eigentlich, dass das schöne chemisch hergestellte Milchpulver, also beziehungsweise chemisch unterstützte Milchpulver, dass das eine total dolle Sache für das Kind wäre. Davon ist man jetzt glücklicherweise wieder weggekommen, aber heute gibt es dann auch schon so den Trend zu sagen, du stillst jetzt immer noch nach einem halben Jahr, jetzt könnte da aber mal langsam auch wirklich, oder 4 Monate reichen doch, oder irgendwie sowas. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, was jetzt da die richtige Zeitspanne ist, die man jetzt in diesem speziellen Fall, wenn ich über das Stillen spreche, stillen sollte. Aber eine Sache ist ganz klar, und da finde ich, da ist auch echt noch Aufklärungsbedarf. Es gibt eine ganz starke Korrelation von einem sicheren Gang eines Kindes in die Welt und der Art und Weise, wie sicher oder unsicher es gebunden ist. Da sind wir auch in anderen Folgen schon mal drauf eingegangen. Und was man also ganz eindeutig sehen kann, es gibt jetzt zum Beispiel, wenn man so Nomadenstämme nimmt, ja, die ziehen dann irgendwie halt durch die Wüste und haben oft, ist die beste Möglichkeit, lange zu stillen. Ja. Da sind dann aber die Kinder tatsächlich auch in dem Alter, wenn unsere Kinder gerade in die Schule gehen, dann gehen die Kindergruppen in diesen Gegenden schon auf Kleintierjagd, aber tatsächlich auch im Kinderverbund und nicht mit Erwachsenen zusammen. Das heißt, die sind also wenn wir über Selbstständigkeit reden, dann sind diese Kinder unfassbar selbstständig. Und es wird angenommen, das ist natürlich noch zu beweisen, ja, wir wollen ja so wissenschaftlich, also so wissenschaftsnah wie möglich sein, aber es wird angenommen, dass das halt schon damit zusammenhängt, dass es eine sehr, sehr starke Bindung in den ersten Jahren gibt. Ich glaube, die werden dann bis zu 5 Jahre werden die gestillt. Das wäre für mich merkwürdig, ja, wenn ich jetzt bei einer Mutter mitbekommen würde, dass sie 5 Jahre stillt. Aber zumindest ist klar, die sind sehr, sehr eng an ihre Mutter gebunden, an ihre Ursprungsfamilie gebunden und dann sehr, sehr eindeutig bereit, sich auch davon zu lösen, sind dann auch in vorangeschrittenem Alter sehr schnell dabei, bei anderen Familien, vielleicht in anderen Dörfern zu übernachten, ohne die Eltern. Und das heißt, durch diese anfänglich sehr lang gelebte, starke Bindung zu der Ursprungsfamilie geht die Lösung von der Ursprungsfamilie dann auch sehr leicht und sie gehen mit einer viel größeren Leichtigkeit in die Welt, als das bei uns, und das ist tatsächlich belegt, als das bei uns im Westen der Fall ist.
Das ist ganz spannend, weil Virginia Satir ist eigentlich so eine der Koryphäen, wenn es nochmal um auch Pädagogik geht und um Bindungstheorie, beziehungsweise ist es nicht eine der klassischen Köpfe der Bindungstheorie, aber hat es sehr gut aufgegriffen. Und die meisten kennen sie über das Zitat, wie viel Umarmung braucht ein Mensch? Und ich kriege es jetzt nicht mal ganz zusammen, irgendwie wie viel Umarmung braucht ein Mensch am Tag? 3, um zu überleben, 5, um zu wachsen oder so. Ne? Und also googelt es mal, ich kriege es jetzt nicht mehr, es ist wunderschön. Da geht es nämlich darum, dass sie sagt, ohne Bindung an unseren Ursprung, an unsere Eltern, keine Lösung. Und das ist tatsächlich etwas, was mir ganz, ganz oft in meinem therapeutischen Alltag begegnet und was ich sehr, sehr oft auch zu Patienten sage, wenn es halt eben um Bindungskonflikte oder Irritationen oder auch dann nochmal um dieses Reparenting geht. Wir brauchen eine Anbindung an unseren Ursprung und auch eine Identifikation mit unseren Eltern, ne? Also mit unseren, wenn man auch so will, Ahnen, um uns zu lösen und zu dem zu werden, zu dem selbstständigen, erwachsenen Menschen, der wir sein wollen, den wir gestalten. Ne? Weil wir, das sehen wir oft, das sieht man auch oft, also immer wieder, und das wird euch der ein oder andere Mensch auch definitiv einfallen, mit der da auf einer Ebene noch in so einem regressiven Konflikt, in so einem kindlichen, ne, rückwärts gerichteten, meine ich, Konflikt vielleicht auch verharrt und stecken bleibt.
Wobei rückwärts gerannt finde ich eigentlich auch ganz schön.
Ist ja oft auch sehr im Affekt und impulsiv, ne, ja, was dann so geschieht. Aber ne, jeder hat mal in irgendeiner Form entweder mit sich, durch sich selbst erlebt, wie unfassbar stark, impulsiv, emotional er vielleicht da auch reagiert, irrational oder halt eben auch erlebt. Und wenn wir das halt eben auf unsere Beziehungsebene bringen, also in den Partnerschaften erleben wir das dann auch, ne? Dass man feststellt, da gibt es auf einmal dann in den Konflikten, gerade wenn wir Eltern werden, oft nochmal richtig viel Unruhe im familiären System. Ne? Dazu komme ich jetzt gleich auch nochmal, was dann das bedeutet, wenn jetzt eben wirklich Familie aufgemacht wird, weil wenn wir Eltern werden, ne, sind wir Familie geworden. Und das kann halt dann eben auch nochmal alte Bindungskonflikte mit unseren Eltern aufwerfen, ne, Ansprüche an den Partner. Ne, wieso, du hast Butterbrot, ist ja wohl für mich. Oder ne, sich klar zu machen, wo versuchen wir dann halt eben auch ungestillte Bedürfnisse auf unsere Kinder wiederum umzulegen. Ne? Das ist halt eben auch oft auch ein Problem der Generationen, wo wir halt dann alte Konzepte, die wir durch unseren Ursprung unserer Eltern erlebt haben, wie Bindung und Liebe geht, was halt eben Nähe auch bedingt und was wir tun müssen, vielleicht auch um geliebt zu werden. Und was dann dazu führt, dass wir es halt eben direkt, ohne dass wir das reflektieren, weitergeben.
Ja. Ich meine, ganz, ganz grundsätzlich kann man sagen, dass wir in Deutschland, also es hat mal eine, die ist allerdings schon ein bisschen älter, eine Studie vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung gegeben in Wiesbaden. Und die war irgendwie gruselig, die Auswertung. Da wurden 5000 Leute wurden gefragt zwischen 20 und 39 Jahren und wurden dann im Zeitraum von 2012 bis 2014 immer wieder kontaktiert. Und irgendwie, also eine Sache, die auf jeden Fall mal rumkam, war, es ist echt viel Druck auf dem Kessel als Eltern. Mhm. Und ich erinnere mich noch, wie ich in den Sommerferien die Sommerferien bei meinem Kumpel Anna Costa Brava verbracht habe und ich mit dessen Vater ihm hinterhergefahren bin. Er war schon da, ja. Robert war schon an der Costa Brava. Und ich war dann im...
Das ist super, ich erfahre auch mal so Geschichten, ja, die ich gar nicht kenne.
Und ich saß dann in diesem, ich glaube, es war irgendwas... Ach genau, es war ein Jeep. Mit dem sind wir dann auch noch so krass durch die Gegend gekurft. Da haben wir so Offroad-Geschichten gemacht. Da wollte Roberts Vater mal zeigen, was er auf dem Kasten hat. Ich bin dann mit dem Kopf voll gegen die Decke geknallt. Naja, auf jeden Fall haben wir diese Fahrt bestritten und es war ein Zigarrenraucher, ist jetzt kein Spaß, ne? Ein Zigarrenraucher,
ach doch, die
ein Kette rauchender Zigarettenraucher und ein Pfeifenraucher im Auto und ich.
Come on.
Es ist kein Scheiß. wann war das?
Wie hieß er? Robert.
Nee, Robert war ja vorgefahren. Ach, ja, ich fuhr mit diesen Männern, die ich auch nicht kannte. Roberts Vater kannte ich auch kaum. Und Robert war nun mal mein bester Kumpel auf der Grundschule. Ich muss so 8 gewesen sein oder 9. Meine Eltern haben mich einfach zu diesem Mann ins Auto steigen lassen. Und ich bin dann zur Costa Brava. Und wahrscheinlich werde ich so... wie sagt man, passiv geraucht haben, so mindestens 2 Schachteln Zigaretten werden da wahrscheinlich in meine Lungen reingegangen sein. Aber das war irgendwie okay für alle im Auto. Und das soll jetzt nicht so das Modell sein. Also das heißt, wir waren, aber irgendwie hatten zumindest unsere Elterngeneration eine andere Form von wird schon. Ja? Da gab es noch einen Hauch von größerer uns jetzt mal, also weil das war jetzt ein sehr negatives Beispiel, was ich gebracht habe, aber es gab irgendwie eine größere Lässigkeit. Man hat das Kind einfach, man wollte mal abends ausgehen, hat man das Kind halt mitgebracht und hat es halt irgendwo, hat man gesagt, ey, habt ihr irgendwo ein Schlafzimmer oder es hat dann halt auf dem Schoß gepennt irgendwie, auch wenn die Musik laut war. Ich kenne niemanden, der das heutzutage so locker und lässig machen würde. Und gerade heute Morgen haben wir Eltern gesehen, die wirklich einen Wagen mit, also ich glaube, es waren gefühlt 16 Tipptoy-Bücher für ihre Kinder. Also die hätten den Wagen so vollgepackt mit Kinderbespaßungssachen und wir können uns da auch nicht voll von ausnehmen. Ne? Wir überlegen uns auch sehr genau, was können wir mitnehmen und wie können wir eine lange Autofahrt. Meine Eltern haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie eine lange Autofahrt gestaltet wird. Ja.
Das geht ja auch. Also ich glaube, also ich habe da, oder wir haben da auch heute drüber gesprochen mit den Eltern, weil das jetzt die Generationen waren, so Mitte der 70er Jahre bis jetzt so Ende 70er, Anfang 80. Das sind so die Eltern, die wir halt eben treffen. Und das ist ganz spannend, weil das eine Zwischengeneration auch nochmal ist. Ne? Also zwar nochmal vor dem Internet. und der Entdeckung des World Wide Webs. Das heißt, so die
Ausländer. Ich war noch der Meinung damals, dass mit diesem Internet, das ist so eine Randerscheinung. Das ist von kurzer Zeit. Wozu brauchen wir das?
Ja, und Bildtelefonie und so, davon hat man geträumt. Es gab noch die Wählscheibe und so. Es ist ganz spannend, weil es eine Zwischengeneration ist. Wenn wir halt eben nochmal über die Elterngeneration unserer Eltern, also Jahrgang 50 bis 55 nachdenken, und wir auch nochmal über Kriegserfahrung, wir kommen ja auch nochmal zu transgenerationalem Trauma. Aber sich klar zu machen, es ist halt eben, also mehr Wandel hat es jetzt nicht gegeben über diese Zeit. Ne? Also auch, das muss uns klar sein. Und wir unterhalten uns mit jedem Elternteil tatsächlich darüber, wie es damals war, so analog. Wie es damals war, so unangeschnallt auf der Rückbank. Wie eng es war, wenn man dann in die Schweiz gefahren ist mit einem engen kleinen Volvo. Oder was hattet ihr noch? Ich habe es vergessen.
Jetzt mein Vater?
Oder? Ja. Was, ein Saab? Aber davor?
Davor BMW.
BMW. Naja, ist ja sehr convenient. Ne? Also es gibt dann, muss man ja schon sagen, es gibt halt da verschiedene Erfahrungen. Aber ganz, ganz grundsätzlich, was ich halt eben wichtig finde, wenn man jetzt nochmal dahin schaut, kommen jetzt in eine Generation, wo wir unglaublich viel wissen, das hatte ich ja eingangs auch erwähnt, ne? Prenzlberg und die ganzen Ratgeber von A bis Z, die gelesen haben. Ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil, den wir verpassen können, wenn wir halt eben uns klar machen, was ist denn das, welche Veränderungen wir als Eltern, als neue Elterngeneration in diese Welt bringen wollen, dann stehen wir halt vor einem ganz großen gesellschaftlichen Wandel. Wir stehen vor einem Zeitenwandel, wo es auch um künstliche Intelligenz geht, um Optimierung von Arbeitsprozessen, einem extrem hohen Wellbeing als Industrienation. Wir haben
eine Geschwindigkeit des Wandels in der Arbeitswelt, die ist enorm.
Unfassbar. Wir haben aber nach wie vor noch...
Und es soll dann auch noch Auseinandersetzungen mit neuen Arten von Krankheiten geben, habe ich mir sagen lassen.
Ja, stimmt. Das kommt auch noch dazu.
Ja.
Wir haben aber nach wie vor noch ein Rassismusproblem. Wir haben nach wie vor noch eine Bildungsreform, die aussteht und hängen halt an vielen Punkten, vor allem im Sozialen nach, die uns noch nicht wichtig genug erscheinen. Sprichwort Klimawandel und so weiter. Das sind dann nochmal so die Hotspots, um die wir uns dann aber doch irgendwie nicht kümmern. So, in diesem Bruch sind wir. Und was erklären wir unserem vierjährigen Kind, wenn die sagt, Mama, warum geht diese Welt so kaputt und warum machen wir nichts dagegen? Ne? Mhm. Das sind halt eben dann die Fragen, warum ist das so, dass es, ne, also da kommen wir halt eben jetzt an andere oder auf andere Punkte oder Ebenen. Was ich aber sagen will, ist, was wir sehr wohl oft verpassen, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich meinen Vater zum Beispiel oder meine Mutter, meine beiden Mütter erlebe, ist der Faktor Zeit. Ne? Also wir haben, wenn wir jetzt über Elternschaft nachdenken und sagen ganz gleich, wir wollen ja auch nochmal über die verschiedenen Formen sprechen, die Varianten von Patchwork, Regenbogenfamilie, alleinerziehende Eltern. Wir haben halt eben aufgrund dieses hohen Tempos ein Problem mit der Zeit und wir kommen halt eben, wie du auch eingangs beschrieben hast, in unseren Breitengraden dahin, dass wir sagen, das Kind muss sich relativ schnell organisieren. Und wir hatten ja eben auch gehört, ohne Bindung keine Lösung. Was machen wir aber mit den Generationen und auch den neuen Elterngenerationen, die lernen, dass das wirklich Verbindung sein soll, was wir ihnen hier anbieten? Das ist zu wenig. Das heißt nicht, dass wir sie bis zum 5. Lebensjahr stillen müssen, aber sehr wohl sollten wir uns fragen, inwiefern sind die Betreuungsmodelle, die wir unseren Kindern anbieten und damit angefangen Kindergarten bis Schule, tatsächlich Varianten, die ein wirkliches Netzwerk sind. Und wir haben jetzt zu Zeiten von Covid-19 erlebt und es sind Freunde von uns, es sind aber auch Menschen, die man so trifft. Wir erleben halt geöffnete Fitnessstudios, aber geschlossene Kindergärten. Wir erleben halt einen Kollaps von einer heranwachsenden Gesellschaft, die es verdient hat, dass wir uns darum kümmern, weil sie halt nämlich wirklich es auch anders sehen und auch eine andere Welt erschaffen könnten, dass wir diese Rassismus-Thematik halt eben auch nicht angehen. Keiner von uns. Also fangen wir jetzt ein bisschen an, aber ich finde, da passiert noch zu wenig. Und und ich habe halt die Hoffnung, aber bin dafür zu ungeduldig zu sehen, dass wir wirklich dahin kommen, dass wir unseren Kindern, die es nämlich wirklich anders machen könnten, vielleicht zu wenig, nicht nur vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich zu wenig anbieten. Das heißt, Faktor Zeit ist, wir diskutieren immer noch darüber, ob gleichgeschlechtliche Paare in irgendeiner Form problematisch in Anführungsstrichen sein könnten für eine Basis von Beziehungs- und Bindungserfahrung für Kinder. Wir haben aber ein Riesenproblem mit Kindern, die in schwierigen familiären Verhältnissen verbleiben. Wir haben verlangsamte Adoptivmöglichkeiten und Prozesse. Und ich frage mich, wie kann das sein, dass die Präferenz oder dass die Liebe, wo auch immer sie denn hinfällt, dann potenziellen Eltern zum Beispiel eine Erziehungskompetenz abspricht. Das, also verstehe ich. An dem Punkt, wo wir stehen mit einem Wissensstand, halt eben wirklich überhaupt nicht. Also was sollte hier an der Basis einer Elternschaft, halt einer potenziell glücklichen Kindheit im Wege stehen? Und genauso haben wir das halt eben auch. Also es ist so in der Form absolut schwierig für eine schwarze Frau, ein weißes Kind zu adoptieren. Oder auch die sieht sich halt eben gesamtgesellschaftlich immer noch kritisiert oder stigmatisiert, auch wenn es ihr eigenes Kind ist. Ne? Also hier sind wir halt ganz, ganz stark noch in einer ganz alten Lupe der Beurteilung von Kompetenz, von Elternschaft. Wir leben in einer Zeit, wo wir in den Rollen halt eben schwanken. Ne? Also wie viel von einem alten Vaterbild löst sich halt jetzt auf, wie viel von dem müssen wir jetzt wie sein? Im besten Fall sollten wir so viel arbeiten, als hätten wir keine Kinder. Oder wir sollten so viel Zeit verbringen mit unseren Kindern, als würden wir nicht arbeiten. Also da sind wir halt eben, finde ich, an ganz vielen Punkten noch mit offenen Fragen konfrontiert, die wir nicht besprechen oder klären.
Ja, und tatsächlich ist in dieser Studie, von der ich noch ganz kurz ein paar Sachen auch sagen wollte, ist auch interessant, dass die dass gerade bei den Frauen das so ist, dass sie zwar einerseits sagen, also ist es ganz eindeutig so, dass die Frau unbedingt Karriere auch machen soll und will, dass auch die meisten Männer in dieser Studie gesagt haben, nein, sie wollen, dass ihre Frau arbeitet, wenn sie es möchte und sie soll auch erfolgreich sein da, dass die meisten Frauen aber wiederum sagen, dass sie ihren Mann nicht so gerne alleine bei der Erziehung lassen. Also das heißt, und da geht es sogar so weit, dass viele Frauen sagen, in den ersten Jahren gehen sie niemals aus dem Haus und lassen den Mann mit dem Kind alleine, weil sie dann keine Kontrolle über das haben, was da mit den Kindern passiert. Und das finde ich ganz interessant. Das ist in dieser Studie wirklich herausgekommen. Also das heißt, einerseits wollen wir so fortschrittlich sein und andererseits sind wir da aber ganz schnell regressiv, was aber auch aus dem großen Druck kommt, den die meisten haben, weil in der Studie tatsächlich 80% der Befragten gesagt haben, dass man, also die sind sich absolut sicher, dass man bei der Erziehung von Kindern viel falsch machen kann. Und ein Viertel davon sind dann auch was ja folgerichtig ist, dann der Überzeugung, dass Eltern ihre Bedürfnisse wirklich komplett denen ihrer Kinder unterordnen sollten.
Aber das finde ich zum Beispiel schon wieder interessant. Stimmt das denn?
Ja, nee, natürlich nicht. Ne? Also, das ist ja totaler Bullshit. Das kann ja nur wahnsinnig unzufriedene Eltern hervorrufen. Und diese unzufriedenen Eltern können sich ja nur negativ auf die Kinder auswirken. Vor allem, weil Eltern im Saft, Kinder im Saft und Eltern völlig fix und alle, weil sie überhaupt ihre eigenen Bedürfnisse wahrscheinlich so, also ich meine, wenn man das so trainiert, ja, die eigenen Bedürfnisse immer beiseite zu lassen, dann schafft man es wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr, die überhaupt zu betrachten.
Es ist ja auch die Frage, ist das eine realistische im Sinne von eine reale Beziehung?
Nein. In dieser Studie ist halt rausgekommen, dass viele wirklich die Vorstellung beziehungsweise den entweder geheimen oder direkten Wunsch haben, perfekte Eltern zu sein.
Okay.
Also das ist bedenklich, finde ich. Ja.
Also haben wir auch da so einen Druck nochmal, ne? Wieder einen Leistungsdruck. Der uns da, also da sind wir wieder auch bei Leistungsziel und Leistungsorientierung und nicht Lernziel. Also das ist ja auch interessant, weil das ist natürlich das ganz klare Ergebnis auch einer Struktur, die wir eben auch lernen oder gelernt haben. Heißt aber auch wiederum im Umkehrschluss, ich lerne dann, dass Beziehung und dass Liebe so geht. Ne? Und da sind wir halt eben, ich wollte später ja auch nochmal zur Co-Abhängigkeit kommen. Das ist dann der Anfang einer verschobenen oder verwischten Grenze. Ne? Also Mütter müssen dann halt eben, das ist auch nochmal oft ein Thema, ne? Von Mütter müssten eher nochmal dafür sorgen, dass sie sich zurückstellen, was Frauen auch ganz grundsätzlich noch mehr tun. Ne? Also die gehen eher in einen Halbtagsjob zurück, haben später Probleme mit der Rente und mit halt eben Altersarmut wesentlich mehr. Ne? Und da haben wir keine soziale Lösung gefunden. Auch alleinerziehende Eltern an der Stelle sind halt in irgendeiner Form irgendwo aufgefangen, aber sozial halt eben nicht. Das muss man halt aussehen. Und sind sie das auch also nicht ausreichend, so sehe ich das eben auch. Halt auch nochmal zu sehen, was bedeutet das eigentlich? Und eine Mutter kann natürlich keinen Vater ersetzen und umgekehrt genauso. Das schließt sich per se eben aus. Und ich höre das so oft zu sagen, ja, ich versuche halt eben beides zu sein. Wie soll das denn gehen? Ne? Und deshalb in der Grundordnung von dem, was wir Eltern sind, haben wir halt eben diese beiden Pole. Also wir leben in einer dualen Welt. Wir haben halt den Vater und wir haben die Mutter. Und auch wenn wir beide niemals kennenlernen, ist es doch der Ursprung, der uns gehört. Und das wiederum, finde ich, ist eine der wichtigsten Angeln oder Ordnungen, die wir natürlich sehr wohl auch verinnerlicht haben. Und diese Frage, die bleibt auch bestehen. Und es gab mal...
Welche Frage?
Die Frage bleibt immer bestehen, wer ist mein Ursprung, woher komme ich, von wem. Ja. Auch wenn wir halt eben, also im Rahmen von Adoptivkindern gab es mal eine Hamburger Studie, wo es so darum geht, inwiefern haben, das war eine Studie, glaube ich, geistig behinderte Eltern, die im Heim, im Pflegeheim und Pflegefamilien aufgewachsen sind, elterliche Kompetenzen und wo gibt es graduelle Unterschiede von Kindern, die eine reine Heimerfahrung gemacht haben, also ne, ein soziales Gefüge und halt eben einen Kontakt zu Eltern. Und auch da ist das eine Anlage, die ist so menschlich, dass wir sehr wohl, ob jetzt wir eine geistige Behinderung haben oder eben nicht, sehr wohl eine Kernkompetenz haben, eine Mutter und ein Vater zu sein. Und sehr wohl das tiefe, menschliche, in uns angelegte Bedürfnis halt für dieses Kind auch zu sorgen und da zu sein. Und natürlich gibt es dann immer wieder auch Irritationen und Störungsbilder durch eine unsichere Bindungsstruktur. Das heißt aber nicht, dass wir die Zeit unseres Lebens nicht aufarbeiten und neu organisieren können. Ne? Und wie machen wir das? Wie geschieht das? Indem wir neue Erfahrungen machen auf einer Bindungsebene. Und da wird halt dann immer wieder auch auf der partnerschaftlichen Ebene die in Anführungsstrichen schmutzige Wäsche gewaschen. Also ungelöste Beziehungskonflikte mit unseren Eltern kommen halt dann eben in allen Variationen und Möglichkeiten auf der partnerschaftlichen Ebene zum Vorschein. Man denkt, oh wow, was war das denn jetzt gerade? Was hat denn dieser Konflikt jetzt gerade in mir entfesselt, wenn es um Verlustangst geht oder um extremes Autonomiebestreben, also wie ich muss jetzt hier echt Land gewinnen und ich hau jetzt ab, ich trenne mich sofort oder ne, und das sind halt eben dann auch wieder, wovon ich vorhin gesprochen hatte, die Bewegungen, die so ein Kind mit in eine Familie bringt. Ne, und das geschieht halt noch vor der Geburt, sogar also eigentlich in dem Geschehen, in dem Entstehen eines neuen Lebens, mit dem Kinderwunsch. Und den Konflikten, die so ein Wunsch auch mitbringt, muss man ja, ist ja nicht mehr so, dass es jetzt die reine Rosamunde-Pilcher-Romantik von zwei finden sich, möchten ein Kind bekommen und nach einiger Zeit von paar Existenz, ne, und entscheiden sich halt eine Familie zu gründen, sondern dieser Weg und diese Ebenen, die so einen Wunsch mitbringen kann, können so viel in uns auch nochmal an Möglichkeiten und Umwegen aufmachen oder auch an unerfülltem Wunsch zurücklassen, dass wir uns immer wieder auch neu organisieren und auch feststellen können, vor allem führt uns der Wunsch ad absurdum, dass wir etwas kreieren oder schaffen wollen, um etwas zu leben, was wir nicht, also durch das Kind leben zu wollen, was wir nicht für uns selbst leben konnten. Ne? Das ist ja oft nochmal ein...
Wie beispielsweise?
Beispielsweise, ich habe es nie geschafft zu studieren und ich habe mir gewünscht, dass du alle Möglichkeiten hast. Deswegen musst du ein Einser-Abi machen und solltest halt auf jeden Fall mindestens eine Berufsausbildung, also praktische Erfahrung gesammelt haben und ein Studium.
Ja, und unter altphilologisch machen wir es nicht. Also da muss schon Latein und Altgriechisch muss da schon bei sein.
Oder wie du gesagt hast, Mandarin, ne? Also meinem Kind alle Möglichkeiten zu öffnen, da sind wir halt eben wieder am Bedürfnis vorbei. Und dann gibt es noch den schönen Bildungsurlaub in Italien, wo man dann nochmal schön die ganzen Sehenswürdigkeiten abklappert und einen Teil der römischen Geschichte. Und da kommen wir nämlich dahin, das ist keine Beziehung, das ist auch keine Elternschaft, sondern das ist halt etwas, was, was viel, viel mehr eine Einbahnstraße ist, wo wir auch kein Kind erreichen können. Und vor allem diesem Menschen, der in so einem Klima groß wird oder wach wird, wollte ich gerade sagen, das ist es dann ja auch, für den bedeutet das natürlich, dass es diese Verbindung nur unter Bedingungen gibt. Und die sind halt eben ganz klar und eindeutig.
Ja.
Und da findet kein lebendiger Kontakt statt und auch keine Möglichkeit, sich überhaupt zu verbinden. Und dieser Mensch, der unter solchen Bedingungen groß wird, der wird später halt eben hoffentlich dann die Schwierigkeit haben. Es kann oft auch passieren, dass das halt einfach so brach liegt und in vielleicht in Beziehungen zu Schwierigkeiten führt. Aber dieser Mensch wird sich dann wahrscheinlich eben weniger gut lösen können von seinem Ursprung, also diesem Vater und dieser Mutter, weil es keine Bindung gegeben hat. Ne? Also wenn wir jetzt an die Kinder denken, die dann...
Das heißt wieder der schöne Satz, den du immer sagst, ohne Bindung keine Lösung.
Ganz genau.
Ja.
Hatten wir jetzt ja auch schon mehrmals. Ich glaube, das hat jeder jetzt verstanden. Ne? Also das, weil das finde ich für mich so ein Kernsatz.
Ja,
aber ich
finde es ist total wichtiger Satz einfach, finde ich.
Ja, absolut. Und das heißt halt eben auch, das kann man im Kleinen wie im Großen betrachten. Das könnte man auch auf einer partnerschaftlichen Ebene sehen, im Übergang von, ne, das Paar findet sich und geht dann halt eben über zur Elternschaft. Auch das Paar wird hier sich verabschieden müssen von dem alten Beziehungskonzept, das sie einst gelebt haben. Was vielleicht sogar auch diesen Wunsch nach einer Erweiterung, nach Familie und dieser Entscheidung, diesem Ja zueinander als Basis hatte. Dieses Paar wird halt eben sein blaues Wunder erleben, in Anführungsstrichen, und das haben wir auch. Auch als Paar, wenn man halt fest, okay, das ist halt wirklich das Maß der Exhaustion oder das ist das Maß an, wie weit kann man, was so eine Freundin von Uraltfreundin mal gesagt hat, ich hätte nie gedacht, dass man mit so wenig Schlaf überleben kann.
Ja. Naja, oder auch einfach ganz praktische Dinge wie, ich kann jetzt also nicht mehr einfach, zumindest wenn ich mit den Kindern alleine bin, kann ich nicht einfach vor die Tür gehen. Ich kann nicht einfach rausgehen, wann ich will. Und auch wenn die ein bisschen älter dann sind, ich komme auch nicht so schnell aus dem Haus, wie ich will.
Manchmal dauert das 2 Stunden.
Ja. Hm? Ja.
Ja, müssen halt eben dann sich doch mehr Füße, Schuhe anziehen. Jo, und das ist halt...
Ja, und dann hat der eine noch was vergessen, der andere noch was vergessen und so. Heute ist es ja, also wenn da 2 Leute sind und die sind erwachsen, dann wird der Schuhe anziehen kein Problem sein und dann kann halt jeder auf sich selbst aufpassen und geht mal heraus.
Richtig. Also ganz grundsätzlich kann man halt eben sagen, vor der Elternschaft, vor den Eltern, gab es halt irgendwann mal das Liebespaar. Und das gibt es auch immer noch weiter. Das hört nicht auf, wenn die Elternschaft beginnt. Das heißt halt aber eben auch vor allem, wenn wir uns das systemisch angucken, also als Familiensystem betrachten, was Familie dann eben so mitbringt, es kommt ein Mensch, ein neuer Mensch zu 2 Menschen, die eigentlich eine sehr klare Verbindung, sich auf eine sehr klare Verbindung geeinigt haben, die erweitert wird. Und das ist eben halt eben mit der Geburt vor allem die radikale Veränderung eines Teilnehmers, und das ist die Mutter. Also die Mutter als erster Pol dieser Veränderung, ne, weil das Kind wächst.
Teilnehmer, was meinst du? Teilnehmer an der Liebesbeziehung?
An der oder? Beziehung von einer Paarbeziehung zu Elternbeziehung. Es ist halt, sind das beides ja aktive Gestalter dieser Beziehung.
Mhm.
Ja, das heißt, die Mutter empfängt dieses Kind und ist erst einmal für das Außen völlig unbegreifbar und auch nicht sichtbar, so starken Umwälzungen hormonell, emotionaler Art, psychischer Art, Grundfragen vielleicht auch nochmal, was bedeutet das jetzt, wohin geht das? Auch Konfrontation mit dem eigenen Eltern, ne? Was möchte ich auf keinen Fall mitnehmen? Wie stark gibt es nochmal alte kindliche Themen, die aufkommen? Das ist alles so, die ersten 3 Monate ist eine unglaubliche Unruhe da. Und das ist etwas, was halt da schon der andere Teil, der andere Elternteil gar nicht so leiblich vor allem gar nicht so empfindet. Kann er sich vorstellen, empathisch mitgehen, aber was das dann bedeutet, dass es vielleicht einem auch übel ist oder man das Kind vielleicht auch verliert oder Angst davor hat, es zu verlieren oder...
Das erleben wir höchstens dann an einer reihenden Frau, die nachts plötzlich aus dem Bett aufspringt. Ne? So. Also es ist schon eine komische Sache. Wir erleben halt, also Männer erleben einfach nur, dass die Partnerin sich verändert. Auf unterschiedlichste Arten und Weisen, ne? Das, was du gerade sagst, Übelkeit und so Zeugs. Und dann gibt es auch diese, ich finde auch im Prenzlauer Berg sehe ich ganz viele Männer, die immer durch die Gegend laufen mit ihren schwangeren Frauen und so ein bisschen so einen fragenden Blick. Und natürlich ist das reine Interpretation von mir, aber auf mich wirkt es dann immer so, als gäbe es so die Frage, wer ist diese Frau? Weil sie ist eine andere. Die schwangere Frau ist eine ganz andere. Also zumindest, na, ganz anders nicht, aber eine irgendwie schon ziemlich andere, was ja auch Sinn macht, weil natürlich verändert sie sich schon alleine, weil da ganz viele ganz andere Hormone durch die Gegend flitzen.
Ja, ich glaube, es ist halt nochmal eine Herausforderung. Genauso ist es halt natürlich, ne, wir wachsen da in einem Prozess. Es kann halt eben davor schon Kinder gegeben haben. Es kann Patchwork-Konstellationen gegeben haben. Die auch so eine Ankunft nochmal aufregend machen von einem weiteren Kind. Ne? Es kann Trennung gegeben haben, es kann sein, dass wir alleine halt dann eben vor dieser Herausforderung stehen. Ne? Es kann sein, dass das ein Grund ist, ne? Eltern, also Mutter zu werden oder Vater zu werden für eine Trennung. Das sind eben alles Aspekte, die, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und was wir als Eltern halt aber eben leben oder nicht leben, als Mütter und Väter, ist vor allem natürlich das, was wir mit unseren Eltern erlebt haben. Das heißt, da ist es noch nicht mal so, dass es um die Quantität der Zeit geht, sondern vor allem um die qualitative Erfahrung. Also, wenn ich einen Vater hatte, der für eine längere Zeit abwesend war, vielleicht sogar auch Jahre oder Jahrzehnte, ich den nie kennengelernt habe, ich mich aber mit diesen Themen und den Fragen, den offenen Fragen, die ich an meinen Ursprung habe, an meinen Vater auseinandersetze und innerlich auf die Suche gehe nach meinen ungehörten Bedürfnissen und Wünschen als Mann. In der Auseinandersetzung, wenn ich zum Beispiel dann Vater werde, kann ich sehr wohl in eine Kraft kommen, die mich eine ganz andere elterliche Erfahrung machen lässt. Also in meiner Erfüllung als Rolle als Vater, in der Rolle als Vater. Und halt dann aber eben auch in der Heilung, das ist ganz auch eine Möglichkeit, in der Heilung von meinem kindlichen Verlust. Das heißt, es kann halt eben sein, dass während ich erlebe, wie ich in meiner Kraft stehe als erwachsener Mensch und ein Kind begleite in diese Welt, dass hier ein Teil von mir, auch meiner Vergangenheit, meines Verlusts heilt. Und gar nicht, weil ich das Kind bekomme, sondern weil ich das auf einer natürlichen Ebene wieder in einen Fluss bringe, in eine Ordnung. Und in der Familiensystemik spricht man da von der Ordnung der Liebe. Das heißt, man geht davon aus, es gibt eine Grundordnung, die halt eben in unserer Entstehung als familiäres System, also unsere Urgroßeltern, Großeltern und halt eben bis hierhin wir als erwachsene Menschen, die halt Eltern werden, und gewisse Themen halt eben mitgeben, aufarbeiten und halt eben auch nicht aufarbeiten und unreflektiert eben weiterreichen. Von ein Indianer kennt keinen Schmerz, sei nicht so eine Heulsuse oder liebe Mädchen sind halt eben angepasst und im besten Fall wartest du darauf, dass du gefragt wirst, ob du das haben darfst. Na, also halt, verhalte dich lieber lieb und angepasst als zu wild und aufmüpfig. Und hier auch an der Stelle für alle Kinder, die Schulschwänzer sind, die schlechte Noten nach Hause bringen, die Konflikte erleben und Konflikte austragen, das sind tatsächlich die mutigen Kinder. Ne, also unser System ist darauf ausgerichtet und ausgelegt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich da so eine Rotzlöffel-Romantik jetzt propagieren will und dass es keine Grenzen geben darf, sondern Ich will nur sagen, unser System ist von Beginn an, sogar über die Geburtsprozesse, wie Frauen heute Kinder bekommen, so stark reglementiert und vor allem auch durch eine patriarchale Struktur organisiert. Damit meine ich halt eben, in der Geburtshilfe wird beispielsweise immer wieder auch angeregt, dass gebärende Frauen sich vor allem bitte rücklings während der Geburt platzieren sollten, damit eine Geburt besser betrachtet werden kann und so weiter, bis hin halt in weitere Strukturen von was Frauen oder heranwachsende junge Frauen halt sein dürfen oder nicht, oder auch Männer und Jungs. Und nach wie vor gesellschaftlich einem Aberkennen von Transgender beziehungsweise irgendwie eher so ein Trend, Pinkwashing von wir sind alle total offen und antirassistisch und sind super tolerant. Und wenn es dann aber sich wirklich zeigt in den sozialen Strukturen, wo wir eine Akzeptanz erfahren, können wir eigentlich dann lange auf eine Tat warten oder auf Handlung, ne, von Berücksichtigung.
Also ich finde, man kann auch grundsätzlich, wenn man jetzt so über Konzepte nachdenkt und wie denn eigentlich, also weil viele, vielleicht erwarten auch einige von euch jetzt ein Patentrezept für die Elternschaft. Ich hätte eins. Also ich glaube, das größte Patentrezept ist wahrscheinlich, dass man sagt, Lebendigkeit, also lebendige Eltern und eine Suche nach geistiger Gesundheit bei beiden Eltern. Also wenn sich die Eltern wirklich darum bemühen, mit sich, also jeder einzelne Elternteil für sich so gut wie möglich mit sich zu sein. Und so, und da kommst du ja wahrscheinlich dann, wenn du über Reparenting noch was erzählst, zu so liebevoll und geklärt mit sich selbst zu sein, dann kann das Elternsein auch nur gelingen. Also weil das Kind ja hauptsächlich durch ein Vorbild und durch ein Vorleben und eben nicht durch irgendwelche komischen aufoktroyierten Konzepte zu dem heranwachsenden Menschen wird, der er ist, sondern vor allen Dingen durch ein Mitleben und durch ein Erleben und da eben auch, also wenn dieses Kind einen liebevollen Umgang der beiden Elternteile oder wenigstens eins ihm selbst gegenüber und auch bei dem Elternteil erlebt, dass es sich selbst gegenüber liebevoll begegnet, dann ist das so ein tolles Beispiel, dass dieses Kind, also da kann dann Erziehung und ein gutes Aufwachsen kann eigentlich nur gelingen an der Stelle. Das wäre jetzt mein Versuch eines Patentrezeptes. Aber das ist natürlich sehr individuell und gerade in dieser verwirrenden Weltsituation auch nicht besonders leicht, aber lohnenswert und vor allen Dingen auch schön für den Elternteil dann, weil der nämlich sehr wohl sich um sich selbst kümmern darf, wie wir ja gehört haben in dieser Studie, denken die meisten Eltern, sie dürften es überhaupt nicht. Also es ist sehr, sehr wichtig und es ist sehr, sehr wichtig für das Kind, dass das Elternteil sich um sich kümmert, natürlich ohne dann zum Narzissten zu werden und sich nur um sich selbst zu drehen, sondern wirklich immer mehr zu einer größeren Fülle, Lebendigkeit und Liebesfähigkeit im besten Sinne zu kommen.
Ja, bis zum Narzissten, das dauert auch noch, also beziehungsweise da gibt es ja nochmal andere Faktoren.
Ne? Ja, nee, aber ich meine ja was ganz anderes.
Ja, genau, in so einer egozentrischen oder egomanen Variante, ne? Wo es dann nur um ich geht und ja. Und auch das Durchsetzen von Gewalt, ne, der Stärkere gewinnt dann. Also ich glaube, ganz, ganz grundsätzlich finde ich das ganz schön, weil natürlich gehört, wenn wir über Eltern sprechen, es gibt ja noch mal viele, Virginia Satir, ich finde, wäre noch mal jemand, um den ihr euch kümmern könntet im Netz. Ich finde zum Beispiel auch
als Informationsquelle
natürlich Jasper Juhl, ist definitiv eine Adresse, vor allem, weil der die Lebendigkeit so ein bisschen in diesen Dialog bringt. Und zwar, wenn wir sagen...
Also auch ein Autor, ne? Jasper Juhl, wer ihn nicht kennt.
Ja, ja, vor allem, ne? Also hat so verschiedene Elternratgeber verfasst. Ich bin vor allem dafür, dass wir sagen, es geht um lebendige Beziehungen. Das heißt, Eltern sind eben erwachsene Personen und wir sollten nicht vergessen, dass wir es mit Kindern zu tun haben, die vor allem unsere Unterstützung brauchen in der Organisation ihrer Gefühle. Und oft verschieben wir halt eben die Grenzen der Verantwortlichkeit und wenn wir halt eben uns Kinder wünschen, die im besten Fall lernen, für sich selbst verantwortlich zu sein, dann brauchen sie halt eben auch die Chance, Ja zu sagen und sie brauchen auch die Chance, Nein zu sagen. Hartes Regelwerk und Konzepte aus Beziehungs- und Elternratgebern sind halt dann kein pauschales Kochrezept, mit dem wir funktionierende Kinder generieren. Das wird sicherlich funktionieren, weil Kinder kommen mit höchst sozialen Kompetenzen, sind ein dreijähriges Kind, wie gesagt, hat doppelt so viele synaptische Strukturen in seiner Anlage als wir Mitte 40. Also sie sind in vielen Dingen wirklich voraus. Was sie für sich halt eben jetzt brauchen, sind vor allem erwachsene Menschen, egal in welchen Beziehungskonstellationen, die sich gelernt haben, ihre Bedürfnisse zu organisieren und einen Überblick zu schaffen, auch mit diese Bedürfnisse anders zu regulieren, als vielleicht ein Kind, das in seinen Möglichkeiten, in seinem kindlichen Rahmen halt eben schon schaffen kann. Und das dürfen wir nicht vergessen. Also das wäre mal ein Patentrezept für Elternschaft, wenn es das gibt, neben der Liebe, von der du sprichst, ne? Und das ist halt eben der Teil der Menschenbildung auch, wo wir aufgefordert sind als Gesamtgesellschaft, weil wir kommen aus einer Struktur von Eltern und deren Eltern, also unseren Großeltern, die nicht gelernt haben, mit ihren Bedürfnissen umzugehen, ihren Bedürfnissen zu folgen, beziehungsweise sie zu lernen, gelernt zu haben, sie zu organisieren, zu verbalisieren.
Na, geschweige denn, sie überhaupt zu betrachten oder zu erkennen.
Ganz genau. Das ist partnerschaftlich genauso, ne, wie halt eben auch in der Elternfunktion. Und das heißt, ganz grundsätzlich, ohne dass man damit der Frau irgendwas aberkennt, gibt es halt eben aber in der Entwicklungspsychologie diese notwendige Anbindung an, meistens kann jegliche andere liebevolle Bezugsperson auch sein, aber die Mutter ist es in den meisten Fällen. Und dann gibt es eben den Übergang zum Vater. Und zur Mutterliebe gehört halt auch die Bereitschaft, das Kind genauso auch zu übergeben an eine Person, die dieses Kind weiterhin auch unterstützt, ne, als zweite Bezugsperson. Und das ist etwas, was oft nicht geschieht. Das heißt, Mutterliebe impliziert die Bereitschaft, sehr wohl vor allem auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und halt auch sich hier zu vertreten, weil das Kind dann ganz real lernen kann, wie es mit einer Frustration umgeht, ohne Liebe zu verlieren. Ja, und das ist halt eben oft ein Konflikt, der da entsteht. Also, und da sind wir bei der Co-Abhängigkeit in dem Rahmen. Also, wie gesagt, wenn wir nicht lernen dürfen als Kind, dass ein Nein auch akzeptiert wird und wir gehört werden in unseren Bedürfnissen, und dann lernen wir das vor allem in der ersten Beziehung zu unserer Mutter, die halt eben auch sagt, du, pass auf, ich will jetzt nicht dieses Buch lesen, ich bin müde. Und es tut mir leid, ich kann das verstehen, dass du darüber traurig oder wütend bist, na, aber jetzt gerade ist das für mich, ne? Und da muss man natürlich immer gucken, in welchem Alter, aber das sind halt eben erste Beziehungskonflikte und Erfahrungen, wo ein Kind halt vor allem eine Sache auch lernen kann, Empathie. Ja? Und ein Gefühl für, wie organisieren wir uns, was ist denn möglich, das ist für die Partnerschaft später auch wichtig. Ne? Und ich glaube, der authentische, lebendige Kontakt, ohne dass wir Lehrer werden, ist da halt einfach ultimativ wichtig.
Aber ganz kurz mal die Frage, Co-Abhängigkeit, wer ist da von wem abhängig dann oder von was?
Na, in der Co-Abhängigkeit ist es eben so, dass du, dadurch, dass wir die Bindung haben zu unseren Eltern, unserem Elternteil, wir vor allem lernen, dass das, was unsere Eltern uns sagen, über unsere Gefühle oder auch über ihre eigenen Gefühle nicht stimmt. Das heißt, erstmal stellen wir fest, wir können uns nicht auf unser eigenes Gefühl verlassen. Und wir lernen, also beispielsweise...
In einer unguten Beziehung
jetzt, in der Beziehung, also beispielsweise ein Elternteil macht konstant irgendwelche doofen Kommentare über dein Gefühl. Über deinen Körper, über deine Gefühle. Ne? Von stell dich jetzt nicht so an, sie hat sich schon wieder irgendwie, sie ist total dramatisch, sie ist immer so ein dramatisches Kind. Ne? Oder ich wünschte, du wärst größer oder du wärst weniger sensibel oder es wäre leichter mit dir oder was auch immer.
Ich dachte, wir werden jetzt über das Bettnässen langsam hinaus.
Ja, es sind noch so Beschämungen oder ne, das können halt, das ist jetzt mal so ein drastisches Beispiel. Das sind jetzt so die drastischen Beispiele, die mir jetzt so spontan einfallen. Und ein Kind wird in dem Augenblick halt zurückgeworfen auf eine Erfahrung, stellt halt fest, okay, wegen mir, also bezieht es auf sich und hat halt eben eine Schwierigkeit in der Organisation von wie sicher ist die Verbindung, die ich, also jetzt habe ich mich gerade so ein bisschen verrannt, aber wie sicher, erstmal in der Co-Abhängigkeit, in der Basis ist das Problem, ich lerne, dass meine Liebe, die Liebe, die ich bekomme, halt eben gebunden ist an etwas, das ich tue. Das heißt, ich muss permanent etwas erreichen, werde so zum Overachiever, zum mache ein Überangebot an Möglichkeiten, werde ein super guter Zuhörer, beginne halt eben die Gefühle meiner Mutter oder meines Vaters zu regulieren, um eine Berechtigung zu haben, halt eben auch ein positives Feedback zu mir, meiner Person zu bekommen. Und widersprüchliche Aussagen wie nach außen hin, sie ist so ein überdramatisches Kind und dann halt aber eben, du bist das tollste Kind der Welt, ne, wenn du so lieb bist, sind halt eben Dinge, wo wir keinen realen Bezug zu dem, was wir wirklich sind, halt eben auch bekommen können. Wir machen keine Erfahrung, wer wir da so sind und internalisieren dann später als erwachsener Mensch vor allem einen Satz über uns selbst, nämlich egal wie, ich bin so, wie ich bin, nicht gut genug. Und das ist dann so implementiert, das ist so ein Brain-Tattoo, was wir da haben. Andere Menschen bestimmen meinen Wert, ich bin es nicht wert, mein Körper ist zu dick, ich hasse mich, was hast du wieder gemacht? Und das hören wir auch. Wir haben diese Stimmen in uns, die uns dann halt eben abwerten. Wie konntest du nur und so weiter. Das sind halt dann eben Bereiche oder Dinge, wo wir feststellen, wir lernen in den frühesten Jahren unserer Lebenszeit von meistens Eltern, die selber von sich selbst getrennt sind, von ihren Bedürfnissen und Gefühlen, nicht, wo emotionale Grenzen stehen oder gelten. Ne? Das heißt, unsere Eltern und wiederum die Elterngeneration davor hat halt eben genauso wenig Kontakt, so wenig assoziiert mit den Gefühlen und den Grenzen gewesen. Ne? Das sind dann die Männer, die durchhalten müssen. Ich erinnere dich an die Schwarzwaldklinik. Ne? Also das, wir haben, willst du erzählen?
Ja. Na, wir haben irgendwann mal, ist mal die Frage aufgekommen, wie war denn nochmal die Melodie von der Schwarzwaldklinik? Und dann habe ich ge-YouTubed und da gab es eine komplette Folge und irgendwie dachten wir uns so, ach, ist doch lustig, wir gucken mal rein und konnten dann feststellen, und es ist wirklich, wenn ihr Lust und Zeit habt, guckt da mal rein. Es ist wirklich faszinierend, weil dieses Männerbild, das da gezeigt wird, ist, entweder sind es so sorglose Frauenbenutzertypen, also Frau als Ware und er ist halt der coole Kerl. Oder alle, eingeschlossen die Hauptfigur Dr. Brinkmann, dürfen unfassbar aggressiv, der schnauzt die Leute die ganze Zeit an. Aber aufs Schlimmste, wo man eigentlich schon längst sagen würde, ich gehe jetzt mal zum Betriebsrat, wie gehen Sie denn mit Ihren Mitarbeitern um, würde man heute fragen. Und das sind aber die Väter, die vor allen Dingen meine Generation so erlebt hat. Ja? Also es war okay. Ich erinnere mich auch, ich habe das damals geguckt und es war für mich total in Ordnung, wie der war. Ich habe mir das heute angeguckt und dachte, hä? Wie aggressiv ist der denn bitte, der Typ? Und damals war es für mich vollkommen in Ordnung.
Ja. Das heißt, also wir kommen ja nochmal zu transgenerationalem Trauma und halt auch nochmal der Beleuchtung von Mann, Archetypus und Archetypus Frau. Ne? Über Männer und Frauen sprechen wir auch nochmal mit euch. Das ist sehr, sehr spannend. Also wenn wir jetzt halt dann nochmal dahin kommen, dass wir genau diese verschobenen emotionalen Grenzen haben oder halt eben dissoziierte Eltern und Großeltern, dann haben wir nicht gelernt, dass, dass eine Beziehung erst einmal sicher ist und wir in unseren Grenzen auch respektiert werden. Das heißt, an dem Punkt können wir halt aber eben unsere Erfahrungen dahingehend, ob wir jetzt nun Eltern werden oder nicht, vor allem für uns selber im Sinne von einem Reparenting, also einer Elternschaft, die wir für uns selbst übernehmen als erwachsener Mensch. Wir aufhören, alte kindliche Strukturen oder Konflikte immer wieder auch ausleben zu müssen, in der Hoffnung, dass jetzt jemand von außen kommt und sie für uns organisiert, ob es nun ein Partner ist oder ein Psychologe oder ein Freund oder wer auch immer. Also in dem Augenblick, wo wir uns entscheiden, dass wir die Verantwortung übernehmen, und das gilt für Eltern, genauso wie für Paare oder halt eben auch einzelne Menschen ohne Beziehung, jetzt außerhalb der freundschaftlichen, ist das halt eine Chance, sich klar zu machen, wo vermisse ich jetzt, wenn ich merke, ein starkes emotionales Gefühl kommt auf, wo vermisse ich jetzt was? Was ist ja eigentlich gerade los? Und in dem Augenblick, wo wir anfangen, uns selbst diese Fragen zu stellen, fängt ein Teil an, sich zu organisieren. Also es gibt im Unterbewusstsein tatsächlich nochmal so eine Suchfunktion. In dem Augenblick wird die aktiviert, wenn wir entweder einen Kollaps erleben und sagen, ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Also I don't know, ich weiß es nicht. Was ist jetzt hier zu tun? Fangen wir an, nochmal die Perspektive anders zu wählen. Und genauso können wir das erreichen, indem wir uns wiederholt mit neuen Ideen, Inhalten auseinandersetzen und uns halt wiederholt auch Fragen stellen. Das heißt zum Beispiel, für so eine Reparenting, so ein Reframe, ist es wichtig zu sagen, was kann ich jetzt für mich in diesem Augenblick tun, wo es mir so geht, nicht gut oder schlecht oder aggressiv oder traurig oder verlassen oder aufgewühlt oder taub, ne? Oder in der Selbstablehnung. Und wie kann ich, und das kann manchmal auch ganz schön sein, andere Eltern zu beobachten, also wirklich zu gucken, wie geht denn jetzt gerade diese Mutter in dieser Bahn, in der ich sitze, oder in dem Café mit ihrem Kind um, ne? Und vielleicht halt eben positiv wie negativ. Das kann manchmal ganz gut sein, das für sich auch nur zu betrachten, ohne das zu stark zu bewerten, sagen, wie empfinde ich das denn eigentlich jetzt gerade? Und wie kann ich, also wenn ich jetzt selber die liebevollste Mutter, ich, die hier jetzt gerade spricht, wäre, was würde ich mir jetzt hier Gutes tun? Und das genauso auch zu mir zu sagen, komm, wir gehen jetzt zusammen nach Hause, es reicht jetzt, du hattest genug, du bist müde, was brauchst du jetzt? Komm, ich leg dich ins Bett. Also das hört sich jetzt komisch an, aber das sind alles Prozesse, allein das zu denken und in diese richtig zu erlauben, diese Fantasieabteilung hier mal anzuschmeißen und zu gucken, was
kommt. Oder sich zu loben, finde ich, ist auch eine Sache.
Genau. Also, ne, look at you, ne, sagen, Mann, das hat dich so gestresst, das war was, wovor du dich so gefürchtet hast. Und man kann sich da auch einen Reward geben, zu sagen, ich gönne mir jetzt den Cappuccino, ich setze mich jetzt hier hin und ich trinke den jetzt und ich gucke in den Himmel.
Ja.
Ne, das sind einfach Dinge. Und wo.
Und noch, als, ja, nee, du wolltest noch zu Ende sagen?
Und wo kann ich halt eben sagen, wo gibt es eine Gewohnheit in mir, und das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt, wo ich dazu neige, mich selbst zu reglementieren, zu bestrafen, abzuwerten. Und wie kann ich das für mich in dem Augenblick verändern? Das kann dann einfach ein Punkt sein, beispielsweise eine Aufforderung, die du dir selber sagst, nämlich für manche ist es leichter im Englischen, in einem, ne, Change, also ich will das verändern, oder nein, Moment, ich will das nicht mehr so denken. Und ich stehe jetzt hier auf von dem Platz, wo ich gerade gesessen habe, oder ich komme in die Bewegung, oder ich sage, so möchte ich das nicht mehr. Und das eben zu ersetzen mit einem Teil, der sich für mich gut anfühlt. Das muss noch nicht die Welt sein. Es reicht aus, es zu unterbrechen und zu sagen, ich erlaube mir jetzt hier mal eine Pause zu machen. Es ist wieder ein Kreislauf in Kraft getreten. Ich verlasse vielleicht sogar mal diesen Ort, dieses Zimmer, diese Wohnung, in dem dieser ungute Kreislauf für mich immer wieder beginnt, und erlaube mir mal eine Pause, einen Step Back. Und das ist halt ein Teil, das ist ein Beginn von einer Reise, sage ich jetzt. Es kann total hilfreich sein, sich damit jeden Tag auseinanderzusetzen. Das wird halt auch Journaling genannt. Das ist wie eine Form von Morgenseiten oder Tagebuchschreiben. Aber da halt eben die Gedanken betrachtend und nicht einfach nur wiederholen, was man sich immer wieder auch sagt in seinem Kreislauf von, ne, von alten Gedanken oder Überzeugungen über sich selbst, sondern im Sinne einer Suche nach sich selbst.
Ja, und da ist tatsächlich auch, glaube ich, die Gedanken wirklich nach, also entweder sie laut auszusprechen oder sie aufzuschreiben oder irgendwie sowas, auch eine gute Sache, weil es dadurch immer realer wird, weil man es nach außen bringt und weil man es wirklich in die Welt bringt. Und weil man dann auch nicht mehr drum herum kommt, weil um die schlechten Gedanken, die man sich selbst gegenüber hat, die wir alle wahrscheinlich mit uns rumtragen, um die kommen wir immer ganz gut rum. Auch ewige Zeiten kommen wir gut um die rum, wenn wir sie nicht mal in die Welt bringen. Und ich bin ein großer Freund, weil du vorhin auch meintest, man kann das dann auch einem guten Freund gegenüber oder so. Ich bin ein großer Freund von Therapie, muss ich dazu sagen.
Ja, natürlich.
Also,
auf jeden
Fall. Wenn ich mir einen Heizungsprofi hole, dann kennt er sich mit Heizungen aus. Und wenn ich mir zumindest einen guten Therapeuten hole, dann kennt er sich halt mit Gefühlen aus.
Ja.
Und ich glaube, wir haben halt alle oder größtenteils, ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren, ein Defizit in der Betrachtung unserer Bedürfnisse. Und da ist halt diese Möglichkeit, sich über die eigenen Gefühle bewusster zu werden und sich von jemandem, der eben nicht mit uns in Beziehung steht, und damit meine ich auch nicht in freundschaftlicher Beziehung oder irgendwie, und wirklich nur dafür zuständig ist, uns zu spiegeln und uns Wege aufzuweisen, finde ich sehr, sehr hilfreich.
Total. Also ich finde es ganz schön. Also es ist eigentlich nochmal, besser kann man das nicht auf den Punkt bringen. Ich glaube ganz, ganz grundsätzlich, wenn wir uns angucken, was, ne, das ist der letzte Satz, wir sind auch ein bisschen über die Zeit.
Ja, alles gut.
Aber ich glaube, wenn wir uns eben anschauen, dass diese Menschen, die uns zu Eltern machen, Menschen sind, die schon mit etwas kommen und wir halt eben auf die neugierige Suche gehen, das auch zu entdecken in diesen Menschen, in diesen offenen Fragen und in diesen kleinen Händen, die immer wieder auch einen Rahmen finden für neue Gestaltung und Kreativität und Lebenslust, dann können wir dahin kommen, dass es nicht darum geht, und das ist auch ein konzeptueller Gedanke, ein Kind will und braucht ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, einen ultimativen Nonstop-Bezug. Das ist etwas, was ein gedankliches Konzept ist. Ein Kind möchte vor allem eins, glaube ich, oder erlebe ich immer wieder, und das ist halt eine Anteilnahme. Und das heißt, es möchte genauso am Leben, dieser sozialen Struktur teilnehmen und eine Anbindung, einen Ort finden, an dem es sich sicher und geborgen fühlen kann und vor allem, an dem es sicher wird in seinen Gefühlen. Und das können wir, wenn wir eben selber sicher sind in unseren Gefühlen und sicher werden. Und das sind wir gesamtgesellschaftlich nicht. Wir haben es nicht gelernt, uns selbst zu beruhigen. Wir brauchen so viel, um es zu beruhigen von allen möglichen Variationen. Wenn wir das lernen können und wir vor allem die Dinge tun, dann müssen wir den Kindern gar nicht so viel sagen, was sie sollen und machen sollen oder tun sollen, sondern indem wir das leben, was wir eben sind, mit all dem, was unsere Lebendigkeit ausmacht, und das auch vertreten und auch immer wieder auf Augenhöhe aushandeln, werden wir ganz, ganz sicher starke Menschen erziehen, die Empathie mitbringen, die sich trauen zu lieben, weil sie eben wissen, dass das eine Ebene ist, die nicht verletzt ist. So, das war das, was ich noch sagen wollte.
Ja. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, womit ich auch schließen möchte, ist, die perfekten Eltern gibt's nicht.
Auf gar keinen Fall. Niemals gegeben, wird es auch nie geben.
Und die Suche nach dieser Perfektion schafft eine unglaubliche Anspannung, die kacke ist.
Und die ist vor allem auch aus dem Gedanken eines Mangels geboren. Eine Perfektion ist der Tod, sag ich immer. Das ist die Vollendung. Aber zumindest erstmal die leibliche. Aber alles andere ist lebendig. Und das ist wunderschön. Deswegen, also wagt lebendig zu sein und unperfekt.
Ja. Ja, finde ich, ist doch ein sehr schöner Schluss. Und wir hoffen, dass ihr wieder mal was mitnehmen konntet. Lasst uns gerne einen Kommentar auf Instagram da, wenn ihr wollt. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und wir sagen bis nächste Woche.
Macht's auch bald.
Tschüss.